Hallo und willkommen zurück zum letzten Mal in 2019 bei halb10.fm. Ein neuer Podcast und nicht ganz so neu für eine neue Politik, die vielleicht jetzt am Werden ist oder doch nicht oder so. Hallo Ines, wie geht's dir?
Hallo. Ein letztes Mal, ja, ich kann es gar nicht glauben, wir haben das jetzt schon ein Jahr lang gemacht.
Mehr als ein Jahr. Na, letztes Jahr haben wir gerade erst angefangen, wir konnten noch keinen Jahresrückblick, weil es wäre so ungefähr 2 Wochen zurückgegangen.
Aber wir haben letztes Jahr auch einen gemacht, einen politischen mit Danke Merkel. Aber sonst
Danke Merkel, genau, ja,
das
ja.
Ist das Gleiche. Ja.
Wir haben einen Angler getrollt, aber... Aber in diesem Jahr, na, was ist, ist es überhaupt nichts passiert, ne?
Oh, oder? Gott. Also wenn man jetzt allein an den Folgen, das, ich kann es gar nicht glauben, was wir alles gemacht haben, so nebenbei. Ja. Und also weil ja auch die Dinge passiert sind. Das ist ja nicht einfach, weil wir irgendwie irgendwas angestoßen hätten, sondern wir sind ja immer, wir haben ja immer versucht, wenn irgendwas passiert, sofort eine Folge zu machen, was ja toll ist. Aber wenn man sich das jetzt nochmal so anguckt,
ja.
Unglaublich. Es ist natürlich alles ein bisschen überschattet, wenn man das gleich mal so sagen kann. Oder es war ja getragen von deinem Optimismus die ganze Zeit.
Und dass jetzt gestorben ist.
Und jetzt plötzlich, und du warst im Wahlkampf und jetzt plötzlich gibt es diese Niederlage. Ja. Das überschattet jetzt natürlich den Rest, aber vielleicht sollten wir trotzdem das nochmal alles durchgehen. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen wiederbeleben, dein Optimismus von Anfang des Jahres.
Ja, dann schauen wir mal. Also wir fingen an, wir hatten in unserer allerersten Sendung, da waren Marco Bülow, SPD-Abgeordneter, aber dann nicht mehr, weil er ging weg, ist jetzt fraktionslos im Bundestag, und Susi Neumann, die Berühmte aus Gelsenkirchen, die mal Sigi Gabriel dann gefragt hat, ja, warum koaliert er mit den Schwarzen, weil die war natürlich SPD durch und durch. Und was wir damals nicht wussten, als sie mit uns ein Interview gegeben hat, kurz vor ihrem Tod, die war schwer krank mit Krebs, hat ihren Austritt aus der SPD bekannt gegeben, auch im verzweifelten Versuch, ne, die Partei einen Tritt zu geben. Und dann, wenn man alle sieht, was in diesem letzten Jahr bei der SPD passiert ist, man möchte denken, es nur, weil sie halb10.fm aber es ist extrem viel wahr geworden. Da war extrem viel Spannung. Das ist natürlich, und das sind nur erste Schritte, ob die Hoffnung wirklich aufkeimt, das werden wir noch sehen. Aber es ist extrem viel passiert. Also es fing an, wir hatten Susi Neumann, aber da waren auch Norbert Walter-Borjans, als er noch Normalbürger hier bei mir in Köln war. Hilde Mattheis von der DL21, Simone Lange, die damals Andrea Nahles Haus gefordert hat.
Wir hatten sie alle, ne?
Und am Ende Saskia Esken, noch vor sie gewonnen hat. Also wir hatten sie alle.
Fast alle linken Parteivorsitzenden-Kandidatinnen.
Genau. Oskar Lafontaine steht noch aus. Das ist auch der 20. Jahrestag, dass er...
Wir hatten Sarah Wagenknecht,
genau. Also dann bei der Linke haben wir Sarah Wagenknecht und Katja Kipping und Gesine Lötsch und Europawahl-Spitzenkandidat Özlem Aksel Demirel. Hast du mit dir gesprochen?
Also was wir witzig haben, ist, was ja, also erstens, wir haben wirklich fast nur Frauen. Toll.
Ja.
Also außer Novabo. Und was mir immer vorgehalten wird von der Linken, wir hätten zu viel mit der SPD gesprochen. Aber wenn man jetzt mal das sich so anguckt, stimmt das wirklich gar nicht.
Ja.
Weil wir eigentlich auch mit allen Spitzenkandidatinnen der Linken gesprochen haben. Vielleicht ist das einfach nicht so aufgefallen. Aber eigentlich war das Gespräch, finde ich ja auch immer noch mit Wagenknecht, total, total gut. Also ich wundere mich, warum dass dieser Eindruck entsteht.
Naja.
Ich finde, wir haben uns sehr um die Linke bemüht. Also du warst in der SPD, okay. Aber
ich bin SPD, ich bin aber sehr, sehr offen für die Linke. Ich meine, man müsste etwas erfinden wie eine sozialistische Einheitspartei, aber leider ist die Marke etwas.
Und jetzt etwas bist du ja sehr auf dem Lafontaine-Train.
Aber mein Gedanke war immer, ja, die SPD muss ich tatsächlich öffnen. Also seit 1914 und die Kriegskredite, alle springen weg. Sobald die SPD was Falsches macht, und die SPD hat schon über den Jahren einiges Falsches gemacht, und die gründen eine neue, kleinere Partei. Und jedes Mal erweist sich das viel schwieriger, mit dieser neuen, kleinen Splitterpartei eine Mehrheit zu erringen. als vielleicht es gewesen wäre, die alte SPD zurück nach links zu schieben. Na, und es sind so viele Versuche, ob na, KPD, Spartakisten, USPD, aber auch natürlich die Grüne, auch WASG, die Linke, Demokratie in Bewegung und die M25 und meine Güte, was ist, und die Tierschutzpartei ist auch in manchen Aspekten sehr fortschrittlich. Aber ja, wir merken nur, wir kriegen dieses total fragmentierte Spektrum und das war einfach meine Perspektive von Labour, wo alles, was links ist, in einer Partei ist, dass das gut ist. Und da kann man sich dann, man streitet sich manchmal innerhalb der eigenen Partei, aber man hat mindestens diese Machtperspektive, weil in Deutschland, da hatten wir so oft die linke Mehrheit, SPD, Grüne und Linke, aber dann keine Koalition zwischen den dreien. Und ohne, dass die SPD sich bewegt, konnte ich diese Machtperspektive in Deutschland überhaupt nicht sehen. Und das, ich fühle eine gewisse Frust, wenn Leute das einfach nicht wahrhaben wollen, weil es sei denn, also dass die Linke über Nacht auf 40% kommt, was meines Erachtens unwahrscheinlich ist. Ich sehe nicht, wie das passieren soll, weil die Linke ist nicht so verwurzelt wie die SPD in mindestens in der ehemaligen Bundesrepublik Westdeutschland.
Hm. Ja. Ja, also genau, wir haben ja versucht, dir ein bisschen Rechnung zu tragen und ja wirklich mit allen zu sprechen und auch zu sagen, wir sind da offen, haben auch mit den Grünen gesprochen.
Aber da nicht so viel. Also die Grünen können sich beschweren. Also
das stimmt. Im Verhältnis.
Ja. Also wir hatten zweimal Ricarde Lange von der Grünen Jugend und die war wirklich toll.
Ja.
Die war so scharf und so schnell und ich war nur immer so, ich habe immer das Gefühl, so bei politischen Gesprächen mit jungen Menschen, die sind so viel besser. Mhm. Und dann haben wir Toni Hofreiter, denn nur sagen,
oh Gott, so
er streikt nicht. Wann war es? 20. September? Nee, ist nicht beim Klimastreik dabei und es ist auch nicht dafür, dass grüne Mitglieder dabei sind. Und du denkst, meine Fresse, ey. Sorry, Toni, willst du wirklich diesen Standpunkt nicht revidieren? Also wir können uns gerne für die Grünen öffnen. Ich hoffe, die Grünen öffnen sich auch für uns. Ich hatte auch damals bei der Europawahl auch Hans-Karl Keller und ein paar andere Anfragen geschickt, die waren leider alle beschäftigt. Aber Grüne, meint ihr das ernst oder wollt ihr alle nur den Kretschmer machen und eigentlich nur mit der CDU koalieren und irgendwie, ist das mit Hartz IV reformieren, ist das nur ein Floskel, was ihr sofort im Koalitionsvertrag über Bord werfen wollt? Oder also
wir werden es sehen. Sie halten sich einfach noch beides offen, glaube ich. Und das ist natürlich dann für so Linke wie uns dann schwierig, wenn man eigentlich ein sehr klares Projekt vor Augen hat. Und ich finde es dann schon ein bisschen schwierig, mit Leuten zu reden, von denen man weiß, die halten sich aber eigentlich noch diese schwarz-grüne Koalition offen. Und dann denke ich mir immer, wie, also ich verstehe das natürlich aus strategischen Gründen und trotzdem finde ich das politisch sehr fatal, wenn die so eine neue Mitte sind und dann wirklich alle Spektren abbilden. Finde ich schwierig. Und ich meine, die Ricarda Lang war da besonders, weil sie natürlich einen sehr kämpferischen, feministischen Standpunkt vertritt und da sehr deutlich auch links ist. Ne? Also das war jetzt ja...
Ja, da fühlt man sich
zu Hause. Mit ihr, genau, das war ja wirklich nett auch und überhaupt nicht irgendwie schwierig, dass man dachte...
Aber ich glaube, die Grünen haben demnächst auch ein Problem. Ihnen droht sozusagen die SPD von morgen zu werden, dass diese Kluft zwischen Basis und Spitze und zwischen Anspruch und politischen Realitäten. Na, also momentan ist noch so viel Hoffnung da. Viele Menschen, ja, Klima ist wichtig und ja, man macht das Kreuzchen dann selbstverständlich bei den Grünen, weil man denkt, die machen was. Wenn man aber einen Toni Hofreiter hört, der irgendwie nichts vom Klimastreik hören will, dann, man sieht schon die Karambolage kommen. Also das wär, und das wär, das, es gehen auch sehr viele Leute in die Grünen rein. Meine Frau ist kürzlich Mitglied bei den Grünen geworden.
Wirklich?
Ja, ja, und die war einmal da. Und es ist in Köln, wo die auch so in der Innenstadt, die sind eine absolute Mehrheit hier. Und da waren so ein paar Versuche, ja, ja, aber realistisch ist das nicht. Und alle neuen Mitglieder, ja, der muss aber sofort was machen. Also die waren so unzufrieden. Also in Köln, also die Grünen, also wir haben dann so eine, mit den Grünen eine Bürgermeisterin, also Jamaika, ne, mit FDP und CDU, ins Amt gebracht. Und die haben so Köln klimaaktiv mit der Jahreszahl, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Und die wollen sage und schreibe 0,3% des notwendigen CO2s einsparen. Und es ist, das wäre, als ob, ja, die AfD an der Macht wäre. Also die machen im Grunde eine Webseite. Und das soll 11.000 Tonnen von den 6 Millionen Tonnen, wie wir einsparen müssen, sollen damit weggemacht werden. Also das ist, es ist sowas von mangelhaft, unausreichend, dass wenn man sich eigentlich so granular mit den Grünen, mit der grünen Politik am Boden dann auseinandersetzt. Ich prophezeie, dass wenn das so weitergeht, da wird auch ein massiver Zusammenkrachen zwischen Basis und Spitze dagegen. Also, wenn ihr noch keine Partei habt, vielleicht könnt ihr auch in die Grünen reingehen und daraus eine basisdemokratische Friedenspartei.
Steve geht mal. Von einem Boot jetzt schon.
Nee, SPD ist super, weil sonst kriege ich Ärger bei Labour auch, ne? Aber ich kriege so Schwesterparteien, Rabatten, alles. Das ist super, aber.
Nein, aber ich glaube auch, wir haben ja auch früh schon im Dezember angefangen, mit den Fridays for Future zu sprechen und über Extinction zu sprechen, noch bei den allerersten Aktionen, wo das noch gar nicht so aufgekommen war. Und ich glaube auch, dass diese, vor allem junge Leute, dann sich nicht komplett wiederfinden werden bei den Grünen, weil es einfach mit den radikalen und den notwendigen Forderungen, die eigentlich viele junge Menschen insbesondere haben, aber ja auch immer mehr, die sich da anschließen, die auch Eltern sind und so weiter. Und die grüne Politik, und das weiß man ja auch, sich dann einfach mit, insbesondere in Schwarz-Grün, wird sich das ja nicht umsetzen lassen. Also gerade die, die jede Woche jetzt auf der Straße waren, müssen ja massiv enttäuscht werden. Es geht eigentlich gar nicht anders.
Und wir müssen einfach bedenken, alles, was passiert ist. Ich war jetzt vor einem Jahr in Köln beim ersten Schülerinnenstreik dabei am Kölner Hauptbahnhof und ich habe dem ganzen Streik Kakao gekauft. Und das waren 8 Stück. Ja, und da hast okay, du diese Kriegs vom Backwerk, diese Vierer, ne, so Pappdings. Uh-huh. Und da hatte ich, ja, und dass wir von da gingen, also ich glaube letztens in Köln, da waren, also im September waren auf jeden Fall 70.000 auf der Straße, das ist 7% der Bevölkerung der Stadt. Also was da alles passiert ist, ist die grüne Politik, hat sich das entsprechend geändert? Na, also eine solche massive Mobilisierung, eine solche Durst nach radikalen Veränderungen, was ist anders bei den Grünen? Ja. Werden wir sehen.
Naja, ich glaube, wie gesagt, das hat jetzt nicht das die Grünen so massiv verändert. Das hat man ja eben auch bei dem Klimapaket gesehen. Wir haben das ja auch, haben ja auch eine Folge dazu gemacht. Das heißt, es wurde jetzt natürlich nochmal nachverhandelt und der CO2-Preis höher gesetzt und so weiter. Aber eigentlich, was die Grünen hätten tun können im Bundesrat, um nochmal Druck auszuüben, haben sie natürlich nicht gemacht, um sich auch schon so gleich als regierungsfähig und staatstragend und so darzustellen. Und da merkte man schon deutlich, sie sind eigentlich nicht die Partei, die im Parlament das ausdrückt, was die Bewegung auf der Straße fordert. Also auch der Parteitag war wieder eine gute Show, gute Bilder, ne, sehr alles grün, schöne Hintergrundbilder. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein, ich bewundere dich, dass du Parteitage guckst im immer. Fernsehen. Oder warst du live dabei? Also meine
Güte. Naja, es ist, also den SPD-Parteitag habe ich sogar noch geguckt, als ich in der Badewanne lag, habe ich noch, weil ich wollte unbedingt sehen, mit welchen Ergebnissen werden Nova Bur und Esken gewählt. Und ja.
Super.
Ich kann das nicht eine halbe Stunde lang Pause machen. Genau, aber
das
wie
hat
auch immer,
etwas also, Unanständiges, hier, aber egal.
Okay, okay, so wollte ich es gar nicht sagen. Ich wollte nur meinen, ich mache keine Pause vom Parteitag gucken.
Ja.
Genau, auf jeden Fall waren beide Parteitage, jetzt sowohl SPD und Grüne, eine sehr gute Show. Sehr, also so, wir sind alle zusammen und einig und so, ne, Unity. Und also das war alles sehr, sehr deutlich und also sehr freundlich. Aber zum Beispiel auch Habeck mit seinem Mikro und hat da so eine Rede gehalten. Und das war alles irgendwie doch hat mich doch überhaupt nicht überzeugt. Also da war ich echt noch so ein bisschen, ich dachte, nee, ihr seid es auf jeden Fall auch noch nicht so richtig.
Ja.
Und bei der SPD schon mal gar nicht. Also bei aller großen Respekt für Novabo und Esken, wir haben ja auch mit denen gesprochen,
ja.
Waren die wirklich noch sehr unsicher da und man hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt der große Krach, den es vielleicht bräuchte, um da alle aufzuwecken, sondern das war jetzt eine überraschende, kleine, es war schon eine Sensation, aber ich war dann doch immer wieder schnell ernüchtert, wie schnell die dann doch wieder zu diesem ganz normalen Alltagssprech und doch wieder in ihre alten Verfahren und so zurückgehen und das alles irgendwie eine Show ist, wo man verkauft, dass wir alle ja zusammenstehen, wo man ja eigentlich weiß, ihr steht nicht alle zusammen. Es gibt Konflikte. Ja, und da bin ich also, zumindest was das angeht, noch ein bisschen skeptisch und bin immer noch nicht ganz sicher, welche der drei jetzt so Links-Mitte-Parteien da noch mal eine andere Dynamik reinkriegt und stärker noch die Bewegung mit den Bewegungen zusammen was macht. Im Moment sehe ich das immer noch ziemlich ziemlich getrennt voneinander aus verschiedenen Gründen.
Naja, also um zurück zur SPD zu kommen, ich glaube, da ist das Problem, also bei Labour, ne, Corbyns Kandidatur war so einfach eine Kampfansage an allem, was bisher war bei Labour über den so 20 Jahren davor. Und deswegen war diese, da ging sofort in diesen massiven Krach, ne, wo alle Parteigründen so appelliert haben. Und bei der SPD ist es noch ein bisschen dezenter. Und ich halte es auch für gesund, dass sie versuchen, diesen nackten Krieg zu vermeiden. Ich habe nur Angst, dass es vielleicht unvermeidbar ist. Und vor allem, ich habe Angst, also dieses Gefühl von Frische, es ist was anderes jetzt im Angebot. Das ist das, was die brauchen, um die SPD wieder auf die Füße zu bringen. Wir hatten schon Schulz, ne, mit einmal ein bisschen Agenda 2010 Kritik und da kam er auf 30% in 2017. Die kriegen das nur hin, wenn sie tatsächlich auch sagen können, das ist ein Bruch. Und die haben kandidiert und die haben diesen Bruch herbeigezaubert, ne, gegen alle Erwartungen. Und das ist so fantastisch. Aber dann so zu tun, als ob es keinen Bruch gäbe, das ist das Problem. Kannst du noch mit Johannes Kahrs in die Bundestagswahl gehen? Ne? Nur andererseits, die haben einfach in diesem Machtapparat, und das ist so verkrustet, strukturiert, die haben die Hausmacht nicht, dass die plötzlich Johannes Kahrs so vor der Tür setzen können. Und da muss man schon, das ist ein sehr, sehr schwieriges Unternehmen, was sie jetzt vor sich haben. Also wir wissen schon alle, wo die gehen wollen. Gleichzeitig das Willy Brandt-Haus, ne, die ganze Strukturen, die schon da sind und diese Kultur von bloß keinen Fehler eingestehen. Ne? Es war alles nur die Schuld des Wählers, dass man nicht gesehen hat, welche tolle Arbeit die SPD in der Regierung bisher gemacht hat. Und ach, übrigens, Planet ist kaputt, aber naja. Aber das ist auch wie die Grünen, die ja total staatstragend sind, aber nicht besonders planettragend. Ne? Also das, was notwendig wäre. Und ich wünsche mir sehr, dass irgendwann die Politiker anfangen würden, so rückwärts zu programmieren, also zu Programme zu entwerfen. Okay, was müssten wir machen, damit zum Beispiel die Erde noch bewohnbar bleibt und einfach von diesen recht bescheidenen Forderungen dann, weil da käme man, man muss radikal zugreifen. Oder wenn man sagen würde, was müsste man machen, damit in den Innenstädten Wohnen nicht teurer wird, ne? Dass wir sagen, okay, das ist jetzt Höchstpreis, das kann nicht so weiter. Und da müsste man schon sehr radikal agieren. Und das vermisst man immer. Und dann dieses Staatstragend ist immer, ja, wir haben so ein paar tolle Schrauben uns ausgedacht sind, naja.
Und vielleicht ist es ja dann jetzt bei der SPD, also ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe weder damit gerechnet, dass es bei der SPD so passiert, als auch ich habe wirklich damit gerechnet, dass Labour gewinnt. Also beides hat sich wirklich ganz anders entwickelt, als wir so dachten.
Ja.
Und jetzt ist aber mein Eindruck, dass die SPD an dem Punkt ist, wo Labour halt vor 4 Jahren war und auch noch ein bisschen unspektakulärer sogar noch, dass ich eigentlich auch denke, das könnte Hoffnung geben, aber eigentlich haben wir wirklich nicht die Zeit, dass die jetzt in 4 Jahren sich konsolidieren und eine Machtbasis aufbauen, weil wir eigentlich schon in 2 Jahren zum nächsten Bundestagswahl, wenn alles so weitergeht, wie es regulär sein soll, sehe ich halt noch nicht, wie die das in den 2 Jahren gebacken kriegen, dass man wirklich eine Links-Mitte-Regierung hat. Und selbst wenn man die hätte, wäre sie wahrscheinlich immer noch nicht radikal genug, dass sie das tun würde, was nötig wäre. Also weißt du, so selbst im Bestfall, selbst im besten Szenario, was man sich vorstellen kann, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht genug, wenn man das realistisch mal so betrachtet. Und da finde ich halt wirklich, da war bei Labour jetzt einfach ein größeres historisches Fenster offen. Weil das Programm war radikal, sie hatten die Chance, das dann auch alleine durchzusetzen, hatten eine Jugendbewegung und viele neue Mitglieder hinter sich, also so viele eigentlich gute Startbedingungen.
Ja.
Also ja, wem erzähle ich das? Steve, did you know?
Ja, aber wir haben trotzdem gefragt. Ja, müssen wir sehen. Also bei der SPD natürlich mit der Wahl, also es würde erst langsam klar, dass Novabo und Saskia die Herausforderer sind, sozusagen gegen Scholz. Und dann war schon, da konnte man nicht mehr Mitglied werden. Also diese einfach, also bei Labour, was in diese Partei wie ein Tsunami eingeflossen ist. Ne? Auch die intellektuelle Blüte. Und die Organisationsblüte, also das, was Momentum vor allem gemacht hat, ist nicht ewig Positionspapiere schreiben. SPD-Mitglieder, wenn ihr hört, wir brauchen keine Positionspapiere mehr. Die sind schon, liegen alle schon bei DL21, die sind alle sehr gut zu gebrauchen. Wir brauchen die Organisation, ne? Wann ist die Jahreshauptversammlung? Wer ist Delegierte? Wer kandidiert? Also, und das sind die Dinge, wo die Linke in der SPD richtig, wir sind solche Nieten. So schwach. Und die Netzwerke, die nennen sich nicht ohne Grund Netzwerke, die sind extrem gut, ja. Weil plötzlich, egal welche so Pizzle-Ortsverein, na, plötzlich hast du 30 Leute, die alle im Landtag in Düsseldorf arbeiten für Politiker, die ich nicht besonders prickelnd finde, aber die noch bei der SPD sind. Und plötzlich wählen sie alle und kandidieren sogar und, na, und das ist, was sie machen. Und das müssen wir auch machen. Also bei diesen Statuten, wie die sind, also langfristig können wir sie auch auf jeden Fall demokratisieren und viel mehr Direktdemokratie und weniger Delegierte und so haben. Aber momentan, wo das jetzt Stand ist, müssen wir diese Dinge organisieren. Aber nein, alle schreiben gerade noch 9 Seiten zu U-Bahn-Politik und so. Und ja, aber ach, meine Also müssen wir sehen. Aber ich glaube, das ist das Fatale dabei, ist, alle denken, dass irgendwie Saskia Norbert können und sollen das richten. Die werden es tatsächlich in einem Bundestagswahlkampf einiges, glaube ich, machen, weil plötzlich dieser mediale Fokus da ist und man soll das nicht jetzt sofort erwarten, wo kein Bundestagswahlkampf ist. Ne? Aber um den ganzen Mittelbau der Partei zu ändern, und das war genau das Problem auch bei Labour, das können die kaum von oben machen. Das muss man von unten. Ne? Und da müssen die Leute ran. Also das liegt dann, oh Gott, die auch an mich als SPD-Mitglied.
Und den Spirit sehe ich noch gar nicht. Aber vielleicht kriege ich es auch einfach nicht so mit.
Es gibt viele WhatsApp-Gruppen, das kann ich dir sagen.
Okay.
Ja.
Okay.
Ich kann nicht einmal alle Nachrichten lesen. Ich schweife manchmal tangentiell ab. Aber müssen wir sehen. Aber das wäre auf jeden Fall die Richtung, die man gehen müsste. Und vielleicht müsste man sowas wie ein deutsches Momentum auch gründen oder so. Aber ich stelle gerne Beraten zur Seite, aber ich kann das nicht machen. Ich bin...
Nein, ich glaube, Steve, du hast jetzt erstmal genug. Du hast deinen Dienst getan im letzten Jahr.
Dankeschön.
Glaube ich wirklich. Und ja, aber vielleicht gehen wir nochmal weiter weg von den Parteien. Wir haben ja nämlich auch noch mit vielen anderen gesprochen. Es gab ja nicht nur Parteipolitik, sondern was ich ja immer noch besonders toll finde, war das Gespräch mit Jane McAlevey, was mir natürlich leid tut, weil wir mit vielen tollen Leuten auf Englisch gesprochen haben.
Ja.
Das ist halt immer so eine Sache, wie macht man das? Wir wollen ja eigentlich diesen internationalen Blick haben und auch die so linke Superstars interviewen, wenn wir die Chance dazu haben. Aber das ist natürlich dann immer auf Englisch.
Ja.
Also wir haben gesprochen mit Jane McAlevey, Charles Lanchner von People for Bernie. Du hast gesprochen mit Anne Pettifor über den Green New Deal. Wir haben gesprochen mit Yannis Varoufakis.
Du hast mit Yannis. Ich dürfte nicht mit Yannis. Ne?
Ja. Es war sehr... Naja, egal.
Das ist halt jetzt es gibt, wieder unanständig.
Nein, es hat nichts mit Unanständigkeit zu tun, aber das Bild, was wir danach gepostet haben und diesen kleinen Teaser, wo man so merkt, Yannis Varoufakis guckt ja wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat schon so einen sehr eindringlichen Blick.
Ja.
Und ein bisschen Furcht einflößen. aber hat auch nichts genützt. Diem hat tatsächlich, also in meiner Blase war es mega groß.
Ja.
Und die Europawahl, habe ich gedacht, entscheidet sich quasi zwischen Yannis Varoufakis und
weiß ich Diem nicht. 25 nach der Zahl der Stimmen, die sie bekommen oder so. Ja, also
Wahnsinn, ne? Also so, ich habe das viel, viel größer eingeschätzt, als es dann war.
Aber das ist eben das Ding mit diesen kleinen Parteien. Europa muss sich referieren bis 2025, sonst ist sie tot. Und dann ist sie tot, ne? Weil ihr kriegt nicht mal ein Europaabgeordneter.
Das war nicht falsch, ne? Und ich meine, die hatten
auf
den Boden, sondern das war eigentlich schon.
Inhaltlich super, alles super. Also mit den Inhalten überhaupt nichts zu streiten. Ne? Also das ist nicht das Problem. Es ist nur, kannst du wirklich, das ist, als ob du sitzt in einer Raststätte und sagst, ich muss jetzt schnell nach Stuttgart und ich baue mir ein Auto. Na, für Gott's sake, nimm Nord. Sind Autos da, oder Busse oder LKWs, und nimm doch eins, und vielleicht ist es scheiße und klapprig und fällt auseinander, aber es ist schon da. Ne? Also die Partei, was das alles heißt, also Kultur, Mechanismen, Strukturen, die Idee, dass man mit einer Mailingliste von Diem europaweit die Dinge verändern kann, das zeigt für mich diesen akademischen Ursprung. Na, man müsste nur die richtigen Ideen haben und dann plötzlich kommen alle, weil ich recht habe. Und das ist mit Verlaub extrem weltfremd.
Ja, und ich glaube, also vielleicht dachte man auch so, und das hat ja auch in anderen Ländern funktioniert, dass es Parteineugründungen gibt und dass es auch großen Aufstieg gibt und auch große Veränderungen. Ne? Podemos hat es geschafft und dann auch Macron hat es geschafft. Und man kann ja neue Parteien gründen und man kann damit auch erfolgreich sein. Also ich glaube, das stimmt schon. Aber vielleicht von links, wo es auch noch andere linke Parteien gibt, ist es tatsächlich schwer. Ne, also weil natürlich viele Leute, die sind ja einfach rational wählende Menschen, selbst bei der Europawahl, wo man nicht so viel Prozente braucht, überlegen sich die Leute natürlich irgendwie trotzdem, was für eine Machtperspektive gibt es, ne? Und dann kann man das Programm so gut finden, wie man will. Das Problem hat ja auch die Linke immer, dass sie alle sagen, ja, ich finde das eigentlich inhaltlich alles gut und ich traue denen auch zu, Sozialpolitik richtig gut zu machen, aber ich will die halt trotzdem nicht. Und das ist schon so ein Problem, ne? Und das hatte Diem, glaube ich, auch total. Das hat nicht an der Bekanntheit der Menschen, ist nicht daran gescheitert. Und nicht am Programm und auch nicht an der Professionalität der Leute, die es gemacht haben. Die hatten eigentlich gute Leute.
Die Ressourcen.
Die hatten sogar auch Geld, ne? Also hatten dann auch Fundraising bekommen und so in den letzten Wochen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das alles immer noch nicht ausreicht und dass genau diese Verankerung im Alltag der Menschen, wo wir wieder dann bei Jane McAlevey wären und wirklich Organizing von unten, bleibt einfach nicht aus, ne, weil das Menschen eben nicht nur kalkuliert entscheiden.
Nein, es ist Wahl-O-Mat-Politik. Ich gründe eine neue Partei und bei dieser Partei werde ich 100% haben auf Wahl-O-Mat, ne, weil ich sie selbst gegründet habe. wenn du alle Parteien durchgehst, du findest, also es gibt 3 oder 4 Tierschutzparteien, gibt's immer eine, die richtig gut ist. Ne? Ich weiß nicht, jedes Mal vergesse ich welche, aber hallo da draußen. aber das ist natürlich nicht das Ding. Also es geht um die Anspruch auf Macht, die Perspektive von Dingen verändern. Und jetzt gerade wo Labour auch diesen wirklich herben Rückschlag erlitten haben, also nur 32%, das wäre für die SPD natürlich ein Traum, mit den Schotten und so, das gibt schon, also das ist nicht, dass das linke Projekt tot ist, aber das ist, wo diese Marktperspektive plötzlich nicht mehr da ist, muss man sich wirklich fragen, okay, wie kommen wir voran? Ne? Und tatsächlich jetzt im Rückblick, ich dachte, ne, dass im Grunde mit der Direktdemokratie, dass wir irgendwas eine Öffnung hatte, ein Fenster hatten. Also da war diese direktdemokratische Wahl für Jeremy Corbyn und wow, wir könnten einen Antikriegs-Premierminister haben, ne? Einen antirassistischen Premierminister haben. Und das war tatsächlich möglich. Und alle, die schon drin waren und die dazu kamen, die waren voll in Flamme dafür. Und es waren schon 500.000 Leute. Nur, wir sind vielleicht innerhalb unserer Blase geblieben. Und wenn man außerhalb der Großstädten sind, ne? Also in den Großstädten, da sind wir super, super aufgestellt, ne? Aber da auf dem Land, in den Kleinstädten, wo früher mal Industrie war, wo früher mal Bergbau war, wo früher mal eine Arbeiterbewegung war, mittlerweile hast du kaum noch Gewerkschaften. Wenn du eine hast, ist es im Grunde eine Lastschrift und irgendwelche Funktionäre, der einmal im Jahr vielleicht vorbeischaut, ne? Eine Arbeiterbewegung in diesem Sinne hast du nicht. Also du kriegst dann Versicherungsangebote per Post. Ja? Aber mehr ist nicht drin. Und dann, ne, wenn sowas Disruptives wie Brexit kommt, ne, wo viele Leute das Gefühl haben, ich kann endlich mal, ne, was verändern mit meiner direkten Stimme, und das dann nicht kommt und die Politik sogar, der ganze Politikgetrieb, ne, also hört auf, auch die Alltagsprobleme zu lösen, dann hast du tatsächlich Leute aus Bergbaustätten, ne, die zu den Konservativen gehen. Es tut mir echt weh im Magen. Mhm. Aber, und okay, wie können wir dann zurück? Also wir haben jetzt plötzlich festgestellt, okay, unsere 500.000 Mitglieder, die Feuer in Flamme sind, das reicht nicht. Vor allem, weil die geografisch so geklustert sind in den Großstädten. Also wir müssen raus aufs Land, wir müssen mit Menschen sprechen, Menschen gewinnen. Ne? Dieses, ne, vor allem diese, der moralische Zeigefinger, ne, der ist mir nicht koscher genug. Also das müssen wir ablegen. Wir müssen missionarisch Menschen gewinnen. Und wir können nur Menschen gewinnen mit Siegen. Und Jay McAlevey beschreibt das sehr gut. Und es muss nicht direkt was Politisches, muss nicht eine Wahl sein, aber Arbeitskämpfer, auch Mieterkämpfer, na, dass Menschen sich organisieren, dass sie nicht mehr die Scheiß akzeptieren müssen, die sie täglich zu fressen bekommen von diesem System. Mhm. Und das ist es. Das kann man machen, aber es ist einfach verdammt viel Arbeit. Und daraus kommen die Strukturen, die am Ende sich vertreten lassen wollen in einem Parlament, wo die selbst eine eigene Gesetzgeber wollen. Aber das ist noch ein langer, langer Weg, wo nicht mal Fridays for Future im Grunde den Anspruch erhebt, trotz ihren, ne, 1,4 Millionen auf der Straße. Ne? Also das ist, ja.
Ja, was sie ja wirklich könnten, das finde ich das Verrückte tatsächlich. Aber manchmal übersetzt es sich eben auch nicht direkt in parlamentarische Macht. Wir hatten ja auch eine Folge zu den Gelbwesten, die ja auch im letzten Jahr waren, und eine Folge zu Chile.
Ja.
Wo man sieht, es gibt Proteste auf der Straße und es können so Auslöser sein wie Bus- und Bahntickets oder eine Steuer. Und es kann, also was eigentlich marginal ist, vergleichsweise, aber natürlich, und das ist ja dann wahrscheinlich ein Ausdruck davon, dass man nach 30, 40 Jahren Neoliberalismus haben die Leute keinen Bock mehr. Und das drückt sich eben unterschiedlich aus, ne? Und dann heißt es halt, in Berlin gibt es deutsche Wohnen und Eignen, und dann in Chile gibt es dann Massenproteste, da wo der Neoliberalismus angefangen hat, kann er jetzt auch enden. Also ich glaube schon, dass das ist der allgemeine Trend, nur man weiß eben nicht so genau, was jeweils daraus wird. Das ist halt von Land zu Land sehr unterschiedlich und es übersetzt sich eben nicht direkt in parlamentarische Macht, also aus den Gelbwesten. Davon hat die Linke eigentlich nicht wirklich profitiert. In Teilen die Rechte, aber auch nicht komplett. Und es scheint so zu sein, dass Macron das Ganze irgendwie überstanden hat mit seinem sehr präsidialen Gehabe, und dass er jetzt auch die Generalstreiks, die auch wieder massiv waren, wieder übersteht und sagen kann, hey, an Weihnachten lieber nicht mehr streiken, ne? wir wollen ja alle zu unseren Familien fahren, deswegen müssen auch die Bahnen funktionieren und so. Und das sind ja halt diese ganz banalen Dinge, die aber wieder die Luft da rausnehmen, ne? Und das befürchte ich ja auch bei Fridays for Future, dass nach einem Jahr und irgendwann, es stellt sich kein Sieg ein und es kommen dann diese Ideen wie mit dem Olympiastadion und so, dass den Leuten da die Puste ausgeht. Auch bei Extinction Rebellion, es gibt diesen einen idiotischen Anführer, der bescheuerten Quark labert, und dann ist das das kann so schnell ein Tod sein für eine ja. Bewegung, wenn nur eine so eine, und wir haben das selber erlebt, wir haben, Aufstehen ist gescheitert, sowas hat so viel Potenzial gehabt, aber es gab keine Möglichkeit, das zu übersetzen in wirkliche Macht von unten und auch nicht in Druck auf die Parteien.
Ja. Nee, also ich glaube, das geht, die Unzufriedenheit wird nicht weggehen, weil unsere Kinder werden schlechter leben als wir. Es ist mittlerweile fast überall auf der Welt so, mit Klima sowieso. Na, und dieses Gefühl, wir steuern auf die Apokalypse, ist sehr stark. Wir haben noch nicht vom rechten Terror gesprochen, mhm. aber das kommt immer mehr auf. Das war auch in Großbritannien, auch bei der Wahl, wirklich ein unterschwelliges, so ein Grundtenor, ne, von Fremdenfeindlichkeit, mhm. was jetzt wirklich los ist, dank Brexit. Ne? Also waren nicht alle, die Brexit gewollt haben, Rassisten, aber die Rassisten haben wirklich Brexit gewollt. Ne? Die sehen das mhm. als, also die EU ist irgendwie stellvertretend für eigentlich alle Menschen mit anderer Hautfarbe. Ich weiß. Und die Anzahl von rassistischen Tentakeln geht hoch. Und das ist grundsätzlich dann diese Logik, wenn die wirtschaftliche Situation enge wird, ne, wer ist schuld? Trittst du nach unten oder trittst du nach oben? Und viele Menschen in kleinen Städten, die sehen die Milliardäre nicht, ne? Die sehen sie nicht, ne? Und für oft, da ist kein Bewusstsein, es könnte anders sein, ne? Oder welche niedrige Steuersätze die heute bezahlen. Also, das Ganze so Schmähung von Jeremy Corbyn ist Marxist, ist meine Güte, wenn Jeremy Corbyn Marxist ist, dann war Helmut Kohl Pol Pot mit seinen Steuersätzen. Corbyn wollte Körperschaftssteuer auf 26% setzen. Also, im Vergleich, was die CDU oder sogar Margaret Thatcher noch in den 80er Jahren als normale Steuersätze vertreten haben, das ist gar nichts. Das ist eine sehr milde Sozialdemokratie. Aber das ist das Problem, dass alle diese Alternativen verloren gegangen sind, ne? Dass als die Parteien von Mitte links auch so dem Neoliberalismus verfallen sind, war die Idee, dass eine Regierung kann nur Dinge kürzen. Das ist staatsmännisch. Das ist deren Aufgabe. Ausgaben zu kürzen, Steuern zu kürzen. Ja. Und auf einmal kommen diese Parteien zurück, aber werden dafür massiv geschmäht. Können wir das was entgegensetzen? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir ganz von unten anfangen.
Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, weil die Rechten da, und das sieht man ja auch, einfach ein besseres Feld haben. Also das ist diese Zuspitzung und das Treten nach unten und auch, wenn man sich das überlegt mit Trump und Johnson, so, die sind einfach eigentlich offene Arschlöcher. Die sind nicht mal mehr dem Anschein nach Staatsmänner. Sondern eigentlich sieht jeder, dass das nicht geht. Und auch, wir hatten ja diese Folge nachts noch nach dem Ibiza-Gate. Also offener korrupt kann eigentlich eine Regierung nicht sein. Und offener rechts und scheiße und chauvinistisch. Also mehr als dieses Video muss man ja nicht gesehen haben, um zu wissen, dass diese FPÖ-Männer und Strache und so einfach wirklich, es geht ums Geld, es geht ums Geschäft, es geht um die Frauen. Es geht darum, Geld irgendwie hin und her zu schieben und um Macht. Und man sieht es, ein ganzes Land sieht es. Und trotzdem haben die Konservativen zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig darunter gelitten und können wieder in die Regierung kommen. Und auch die FPÖ kann sich irgendwie wieder rehabilitieren, wo man denkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Also
ja, aber,
wie?
Ja, aber
wie kann man alles über Boris Johnson wissen?
Ja.
Und ihm zuhören und immer noch das Gefühl haben, das ist jemand, der jetzt wirklich get Brexit done und er macht das jetzt. Also das finde ich wirklich immer noch die schwierigste Frage, das größte Paradox, wie man Leute davon abhält, genau diesen Fehler, obwohl es so offensichtlich ist, dass es nicht die Partei der kleinen Leute, nicht die Partei, die irgendwelche Verbesserungen bringt. Es sind eigentlich machtgeile Arschlöcher.
Aber da machst du einen Sprung. Nicht eine Partei, die irgendwelche, also für viele Leute, glaube ich, ist die Anziehung von Johnson, die Anziehung von Trump. Ach, der ist Rassist. geil. Ja, es ist jetzt, weil es ist diese so etepeteter urbaner Linksliberaler, aber mein Gott, er hat gelogen. Ja, also als ob die Liberalen nie gelogen hatten, ne? Sie Irakkrieg, aber aber klar. Nee, die wollen einen Scharlatan, die wollen einen Lügner, die wollen einen Rassist, weil die das Gefühl haben, die normalen, die üblichen Politiker, die helfen ihnen nicht, ne? Und da haben sie mindestens was, die haben eine weiße Haut, ne? Das ist das, was, ne, früher konntest du als weißer, männlicher, heterosexueller Industriefacharbeiter, konntest du ein komfortables Leben erwarten. Das ist nicht mehr der Fall. Ne? Du hast diese Sicherheit nicht mehr. Und ja, dann wähle ich den Rassisten. Vielleicht gibt er mir das zurück, was mir beraubt worden ist. Ne? Und deswegen, mittlerweile, ja, die Leute wissen alle, dass Johnson lügt, dass die Konservativen haufenweise Lügen rauspumpen. Aber die Leute gucken nicht nach den Fakten und entscheiden dann. Die haben schon entschieden und die gucken nur nach Fakten, die ihre Sichtpunkt belegen werden. Und deswegen diese Tsunami an Fake News. Schade nur, dass auch unsere Öffentlich-Rechtliche das nicht einfach als solches wirklich enttarnt hat. Also das finde ich wirklich schon herb. Mhm. Aber Rassismus ist für viele ein sehr attraktives Wahlprogramm. Wir steuern auf extrem dunkle Zeiten zu. Also das, wenn Brexit geschaffen ist, wie immer das sein soll, und plötzlich die Menschen merken, die Welt ist genauso scheiße wie vorhin, dann wird das sich verlagern auf nackten Fremdenhass. Und die Konservativen, um sich im Amt zu halten, werden sich dem bedienen. Da sehe ich keine Alternative. Also wir steuern auf den Faschismus zu, das ohne Frage. Ja, Organizing. Also schnell organisieren und keine Positionspapiere für die SPD schreiben. Carpen und
Enten. Okay. Okay, letztes Mal hast du noch gesagt, sozialistische Fahrradclubs. Auch das ist nicht schlecht, glaube ich. Auch das ist, scheint mir sinnvoll zu sein. Was ist ansonsten außer Faschismus noch der Ausblick fürs nächste Jahr? Für Deutschland zum Beispiel.
Klimakatastrophen weltweit, rechte Terrorangriffe. Mal sehen, ob die GroKo überlebt. Ne? Ist wichtig. Ja. Aber vor allem, was passiert mit der Jugend? Was passiert mit allen, die nach einer Veränderung sehnen? Ne? Sind sie in der Lage, sich eine politische Mehrheit zu organisieren? Sind sie in der Lage, die bestehenden Vehikel da zu übernehmen, um diese durchzudrücken? Ne? Also die Labour-Linke war es am Ende nicht. In Großbritannien. Vielleicht, weil eigentlich hätte es eigentlich passieren sollen in der ersten Wahl. Da hatten wir diese so Hoffnungsschwupp und wir waren knapp dabei. Also wenn die Parteizentrale uns richtig die Wahlkampf...
Vielleicht war das eigentlich wirklich das Momentum.
Genau. Das war das Momentum. Und mittlerweile ist dieses Pleine, so viele Leute sind so bitter enttäuscht von der Politik. Ja, egal was man will, die machen, was die wollen, wegen diesem Brexit-Dingen.
Das hat zu lange gedauert.
Genau. Aber also der Schulz halt, wenn man denkt, wie, also mit Verlaub, mittelmäßig Schulz als Kandidat, weil ich meine, es war so meine Fresse.
Eigentlich ne?
Also dass 200 Leute sich hinter Rewe im Fusselam versammeln, da kommt der Martin und so, das und der schwabbelt nur so, und er muss nur so zwischen dem Schwabbeln nur so was von HSV ist eigentlich total scheiße sagen. Und ja, diese Hoffnung ist da, weil diese Durst auf Hoffnung, und das ist die Durst. Wir wissen alle was, also auch wenn du mit konservativen Wählern in Großbritannien sprichst, und ich habe mit sehr vielen gesprochen, die sagen alle, ja klar sollen die Millionäre, Milliardäre sollen ihre Steuern bezahlen. Ja, nur das kriegt man nicht hin. Also sie haben einfach damit abgefunden, dass es keine Hoffnung gibt. Und deswegen, dann will ich einen Rassisten, weil mindestens vielleicht kann er ein paar andere prügeln und dann habe ich ein bisschen mehr in der Tasche. Aber plötzlich, wenn dieses kleine Lichtblick da ist, es könnte alles anders sein, dann hast du diese virale Explosionen an Hoffnung. Wir brauchen die Macht, und eine Form von Macht ist natürlich Staat, Regierung übernehmen, und die können Gesetze lassen und extrem viel machen. Aber das ist nur ein Instrument. Also das andere, was man noch gar nicht entdeckt hat, ist der Streik. an sich. Also nicht nur, ich gehe protestieren am Freitag, sondern der Streik. Wenn alle aufhören zu arbeiten, dann verändert sich die Gesellschaft verdammt schnell, weil so deren Geld brauchen wir nicht, aber unsere Arbeit brauchen sie schon. Ne? Aber müssen sehen, also die Greta Thunberg, finde ich, ist extrem klar strategisch da. Ne? Die ruft immer sehr aktiv zum Streik auf. Vielleicht irren wir uns, wenn wir immer so elektoralistisch, ne, immer auf diese Wahlen schauen, als ob da plötzlich die Erlösung wäre, und wollen uns diese echte Arbeit von Gemeinschaften organisieren und unser eigenes Recht erkämpfen in der Gesellschaft, dass wir das auslassen. Vielleicht ist, wie Jay McLeavy so propagiert, vielleicht sind diese Kämpfe des Alltags eigentlich viel, viel wichtiger.
Und genau, ich glaube aber trotzdem auch, woran sich halt viele Linke immer noch trotzdem verkämpfen, in ganz kleinen, ja, so in so einem kleinen, wie so in so einem kleinen Hamsterrad, und wirklich viel machen vor Ort, beeindruckende Sachen. Aber sie sagt ja auch, dass man strategisch gucken muss, wo man jetzt kämpft. Und ne, sagt für einen Green New Deal, ihr müsst in den Windanlagen, ihr müsst diese Arbeiter organisieren. Und das finde ich sehr klug, weil man auch wirklich sagen muss, wir sind noch nicht so viele, dass wir jetzt alle organisieren können. Also wir können nicht die Mieterinnen und gleichzeitig, ne, die Fahrradclubs gründen, und du kannst nicht noch gleichzeitig in den Bergbaugebieten sein. Das ist einfach so. Ich kann nicht in der Lausitz jede Woche protestieren und gleichzeitig hier einen Kiezladen in Berlin haben. Das geht einfach nicht. Ne? Wir haben nur unsere bestimmten Ressourcen, und wir müssen damit auch ein bisschen haushalten und sehen, wo es eigentlich strategisch wichtig,
ja,
zu organisieren. Ich finde den Punkt ganz gut. Und sie sagt ja trotzdem auch, dass es gut ist, so Wahlen als Katalysatoren dann zu nutzen und zu sagen, es braucht schon auch eine politische Kraft, die dem Ganzen immer wieder neuen Schwung gibt. Ja. Ne? Und das finde ich schon nicht unerheblich. Und bei allem Bewegungs, was mich auch beeindruckt hat, trotzdem darf das nicht zu so einem Bewegungsfetisch werden, zu sagen, ne, jede Woche auf die Straße und dann kommt es von alleine. Man gibt irgendwie Forderungen an die Bundesregierung und die wird sie natürlich einfach nicht umsetzen, weil sie sowas einfach aussetzt. Ja. Das wird ja immer weiter noch passieren. Und deswegen glaube ich schon, diese Doppelstrategie von Labour war eigentlich nicht schlecht. Ich habe immer noch in meinem Zimmer das Plakat vom Labour-Parteitag hängen aus Brighton. Ja, in and against the state. Und das fand ich nicht schlecht.
Ach, in and against the state. Ach, sehr gut. Ja.
Genau. Genau, und das ist eigentlich, bringt sehr gut auf den Punkt, wie man, glaube ich, agieren sollte. Und dass man sich nicht vor dieser Gleichzeitigkeit drücken darf und weder ins eine Extrem, nur auf Wahlen zu gucken, nur auf Parteien, und noch ins andere Extrem, weil dann ist man, glaube ich, sehr, sehr dabei, seine Nachbarin zu organisieren, was toll ist, aber verliert total den Überblick, warum man es macht. Und das, ja.
Aber vor allem, wir müssen, glaube ich, raus in die weite Welt. Es ist immer angenehm, so linke Podcast mit Ines zu machen. weil wir uns eine Meinung sind, das ist nett. Aber also Berlin ist auch natürlich politisch eine Stadt für sich. Ne? Und alles, was nicht Berlin ist, ist auch ein anderes Land mittlerweile. Und in Berlin hat linke Mehrheiten bis zum Gehnichtmehr. Und der Rest der Bundesrepublik nicht. Und da müssen wir wirklich lernen, mit anderen Menschen zu sprechen. Da können wir vielleicht eine Sendung dazu machen. Ich habe dieses Momentum Training, Persuasive Conversation, also wie man mit Menschen spricht und vor allem, wie man Menschen zuhört. Ne? Und wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Aber wir müssen aus der eigenen Blase kommen. Also wenn eine halbe Million nicht reicht, ne, da muss man schon gucken. Und wir kennen alle viele, viele Menschen, die zu gewinnen wären, aber wir machen uns nicht die Mühe. Aber vielleicht müssen wir erst strategisch gucken, wie du sagst.
Deswegen gründen wir Jacobin, ne, im nächsten Jahr. Die erste Ausgabe. Und dann, das ist ja das, die Agenda ist ja aus der Blase rauszukommen. Ja. Mal sehen, wie das gelingt, aber auf jeden Fall den Anspruch zu haben, trotzdem einen klaren sozialistischen Standpunkt zu haben und den auch nicht zu verstecken. Und nicht, ne, so Positionspapiere zu schreiben, sondern wirklich, das sind die Politikvorschläge. Aber das muss auch so sein, dass auch deine Tante das gern liest. Ich glaube, das ist, also das wäre auf jeden Fall mein Anspruch fürs nächste Jahr, das noch mehr zu machen. So zu schreiben und so zu sprechen, dass es noch viel, viel mehr Leute erreichen kann und überzeugen kann. Und nicht nur unsere besten Freunde. Ich glaube, das war so eine Einsicht auch des letzten Jahres. dass man dafür so, wie du mal meintest, so ein bisschen im Dreck wühlen muss oder weiß nicht, wie man sagen soll. Also auch als Intellektuellen sagen muss, okay, man muss sich in dieses Geschäft von Politik begeben und das ist halt nicht immer nur alles sehr schön und rein und so, sondern das ist eben.
Vielleicht sollen wir auch ein paar Konservative als Anfang zu uns einladen, ne? Und ist das wie Anna will? Es ist nur so ein Vorzeigekonflikt. Weiß nicht. Wie auch immer. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns, was ihr wollt. Findet ihr das scheiße zum Beispiel, wenn wir englischsprachige Gäste habt? Würdet ihr gerne Untertiteln selbst mal machen für die langen englischsprachigen Videos? Gibt's Themen, die wir vernachlässigt haben? Da waren ein paar Dinge, die ich gerne, so Sudan, Hongkong, Ecuador, Venezuela hätte ich gerne gemacht. Das ist irgendwie immer, unsere Ressourcen waren leider manchmal ein bisschen begrenzt. Aber was wollt ihr hören? Was findet ihr gut? Findet ihr uns grundsätzlich gut? Weil ihr könnt uns auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen, aus der Blase zu kommen, indem du das jetzt heute an deine Tante verschickst. Oder auch Onkels oder Neffen und Nichte und so weiter. Also da gibt's viele Menschen. Wir bemühen uns, aber wir wollen auch Feedback haben. Also du kannst uns schreiben bei, ich glaube, ist das info@halbzehn.fm oder? Ich weiß es nicht. Auf halbzehn.fm gibt es ein Kontaktformular. Das kannst du so ausfüllen. Wir sind auf Twitter und Facebook und so. Und alle Botschaften nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen. Wenn du auf einer Podcast-Plattform bist, wie Soundcloud, Spotify, iTunes oder so, du kannst uns auch so Sterne oder die haben alle unterschiedlich, aber dann auch was dazu schreiben, was euch gefällt. Mhm. Wenn ihr uns viele Sterne hinterlässt, dann sehen es andere Menschen. Wenn ihr nur sagt, so ein Stern, voll scheiße und so und diese Engländer.
Dann macht's lieber nicht.
Dann hören es wenige Menschen, also die hören wahrscheinlich zu beim CDU-Haus, keine Ahnung, aber das nicht. Aber bitte gebt das weiter und wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, uns ein kleines Dankeschön zu Weihnachten geben möchtet, wir machen das natürlich alles unentgeltlich, aber die Technik hat uns ein bisschen gekostet und wir wollen auch ein bisschen mehr investieren. Da gibt's halbzehn.fm/spenden. Wir sind optimistisch davon ausgegangen, dass es mehrere Spenden gibt, nicht nur die eine.
Man kann sehr einfach zu Supergenossen werden. Genau. Was auch nicht jeden Tag möglich ist.
Und was uns wirklich hilft, ist, wenn es kleine, regelmäßige Spender als einmal so ein Batzen und dann nicht mehr, aber dann können wir ein bisschen planen und das wäre super. Ja, aber damit geht das Jahr aus, oder? Oder hast du sonstige Wünsche fürs kommende Jahr, Ines?
Nee, nein. Ich wünsche mir, dass es weitergeht. Das war jetzt wirklich, es sind überraschende Sachen passiert. Ich habe mit einigen Dingen tatsächlich nicht gerechnet, was mir wieder die Hoffnung gibt, dass selbst als marxistische, Hellseherin passieren manchmal Dinge, die man nicht erahnt und dass du plötzlich jetzt der Pessimist bist und nicht die Optimistin. Wer hätte das gedacht am Anfang des Jahres? Vielleicht ändern sich jetzt unsere Rollen, Steve. Man wird es sehen.
Ich wollte nach der Wahl, also unser Spruch bei Labour war, als Corbyn kandidierte, war Another World is Possible. Und ich wollte jetzt vielleicht einen kleinen Aufsatz schreiben von Another World is Not Possible. Oder ist gelinde gesagt unwahrscheinlicher, als wir dachten. Ne? Wir waren mit so viel Optimismus und Hoffnung da reingestürzt. So viele Menschen haben so viel gegeben. Andererseits, diese Welt ist auch nicht möglich. Diese Welt, wie sie jetzt ist, die bricht schon zusammen. Also wir sind so an diesem Gramsci-Punkt gekommen, wo das so nicht mehr haltbar ist. Was geben wir an unsere Kinder weiter? Das stößt gegen jegliche menschliche Vernunft mittlerweile, was alles um uns geschieht. Also eine andere Welt muss möglich sein. Es ist aber nicht nur als Glaubenspunkt. Das ist einfach, das ist immanent. Das bricht gerade zusammen. Und die Regeln von Eigentümerschaft und was man alles so heilig hier aufgestellt hat, das führt uns gerade ins Verderben. Deswegen, eine andere Welt wird auf jeden Fall kommen. Nur ist das die wir wollen. Und inwiefern können wir sie noch beeinflussen?
Es ist noch sehr offen, Wir werden es auf jeden Fall begleiten, egal was kommt. Wir machen weiter.
So, das war's. 2019, ein ziemlich bewegtes Jahr, geht zu Ende. Wir bedanken uns bei allen, die bei uns mitgeholfen haben. Seid lieb zueinander. Es ist ein paar Tage, ihr könnt auch, nehmt ein paar Tage frei von Social Media. Das ist dann selbst aufs beuterische Loch.
Wobei es gibt ja diesen schönen auf Twitter gerade die 5 Worte für 2019. Ich weiß nicht, was deine sind, aber ich habe überlegt.
Another world is not possible.
Okay, da sieht man jetzt schon wieder den Unterschied. Ich dachte an Mareike Amado. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst von der Mini-Playback-Show. Gibt es auch in UK. Super süße Sendung mit Kindern. Und sie hat immer am Ende gesagt, alle haben alles richtig gemacht. Und ich finde das auch ganz süß.
Ich füge dem nichts mehr hinzu.
Nein.
Alles klar.
Okay, vielleicht kannst du das
schreiben. Nein, alles gut. Passt gut auf euch auf. Es war ein großes Vergnügen. Ja. Vielen Dank fürs ganze Feedback, auch für die vielen unterstützenden Wörter durch das ganze Jahr. Mhm. Also es ist nett zu wissen, dass das nicht nur so rausgeht und dass das Echo so positiv war. Das hat uns echt gut getan. Mhm. Passt gut auf euch auf. Und wir sehen uns für noch ein spannendes Jahr in 2020. Bis dann.
Ja. Bis Tschüss. Dann.